Bücher, die vom Himmel fallen.
Man nannte sie die Sphinx des 19. Jahrhunderts und tatsächlich war sie eine sehr schillernde Figur, die russische Esoterikerin und Okkultistin Helena Blavatsky. Sie gilt als die Gründerin der Theosophie, einer spirituellen Bewegung, die zwar umstritten war, aber dennoch viele Menschen faszinierte. Selbst Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi, Hermann Hesse, Paul Klee oder Gustav Mahler ließen sich von ihr inspirieren. Jetzt ist eine neue Biografie über Madame Blavatsky erschienen. Gelesen hat sie Judith Hardegger.
Das Leben der Helena Blavatsky zu dokumentieren ist eine Herkulesaufgabe. Die Begründerin der Theosophie verwob Fakten und Fantasie über ihr Leben dermaßen, dass es kaum möglich ist, Realität und Fiktion voneinander zu trennen. Den Biografinnen Ursula Keller und Natalia Scharandak gelingt dies allerdings erstaunlich gut. Helena Petrovna Blavatsky wird 1831 in Südrussland geboren. Ihr Vater ist Offizier in der Armee des Zaren, ihre Mutter eine bekannte Schriftstellerin. Da die Mutter früh stirbt, wachsen Helena und ihre Geschwister bei den Großeltern auf. Helena ist ein eigenwilliges Kind, das sich jeglichen Erziehungsversuchen widersetzt. Sie weiß selbst am besten, was gut für sie ist. Zum Beispiel Lesen. In der großelterlichen Bibliothek findet sie nicht nur die russischen Klassiker, sondern auch zahlreiche Bücher über Mystik, Magie, Alchemie und Freimaurertum. Helena, die sich schon als Teenager zu allem Übersinnlichen hingezogen fühlt, verschlingt Buch um Buch. Knapp 18-jährig heiratet sie den doppelt so alten Nikifor Blavatsky, den sie aber bald darauf wieder verlässt. Auch eine zweite Heirat einige Jahre später hält nur wenige Monate. Das Eheleben behagt ihr nicht. Sie will sich nicht in die damals übliche Frauenrolle zwängen lassen. Sie ist wissbegierig und lechzt nach Abenteuern. Ihre Suche nach dem Sinn des Lebens treibt sie durch die halbe Welt. An Selbstbewusstsein mangelt es Blavatsky nicht. Schon als junge Frau weiß sie um ihre Mission. «Ich werde die Menschheit von ihren geistigen Fesseln befreien», schreibt sie. «Ich wurde erwählt, ein großes Werk zu vollbringen. Doch dieses Werk ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat.» Blavatsky ist davon überzeugt, dass nicht sie ihren Lebensweg bestimmt, sondern ihre geistigen Führer, ihre Meister, die vom Jenseits aus immer wieder Kontakt mit ihr aufnehmen. Diese Meister diktieren ihr nicht nur zahlreiche Schriften, sondern beauftragen sie auch mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft. Diese widmet sich der wissenschaftlichen Erforschung des Okkulten. Man will der materialistisch eingestellten Menschheit zeigen, dass sie von höheren Welten umgeben ist. Ein Unterfangen, das auch Kritiker auf den Plan rufen wird. Im Buch Madame Blavatsky von Ursula Keller und Natalia Scharandak erfährt man nicht nur viel über die Theosophie, sondern auch über die Zeit, in der sie entstand und über die Gesellschaft, die sich dafür begeisterte. Alles immer eingebettet in die Lebensstationen der wohl schillerndsten Frauenfigur des 19. Jahrhunderts. Eine Figur, die stets auch polarisierte. Madame Blavatsky lag man entweder zu Füßen oder man hasste sie. Dazwischen gab es nichts.
Die neue Biografie über Helena Blavatsky, Madame Blavatsky, sie ist erschienen im Inselverlag. 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Unter diesem Slogan steht die freikirchliche Aktion der Evangelischen Allianz, die Christinnen und Christen dazu aufruft, während des Fastenmonats Ramadan für Muslime zu beten. Auf den ersten Blick eine freundschaftliche interreligiöse Geste. Doch schnell wird klar, dass die Freikirchen damit missionieren wollen. Ist diese Gebetsaktion dem interreligiösen Dialog wirklich förderlich? Der Beitrag von Antonia Moser.
In der Broschüre von 30 Tage Gebet für die islamische Welt steht, dass der Ramadan für die Muslime ein spezieller Monat, ein Monat der inneren Reinigung und der Besinnung sei. Die Gebete sollten die Muslime dabei unterstützen. Aber dabei bleibt es nicht. Es heißt weiter, dass die meisten Muslime noch nichts oder wenig von Jesus gehört hätten. Durch das Gebet sei es möglich, sie für die Botschaft Jesu zu öffnen. Solche Missionsabsichten widersprechen dem heutigen interreligiösen Dialog. Die Muslimin Rifaat Lenzin und der christliche Theologe Hans-Peter Ernst sind im Rahmen des Zürcher Lehrhauses schon lange aktiv im interreligiösen Gespräch. Diese freikirchliche Aktion stößt bei ihnen auf wenig Verständnis. Rifaat Lenzin:
Ja, es ist einfach typisch für das Vorgehen, eben zum Beispiel der Evangelischen Allianz. Wundern tut's mich nicht, aber man ist einfach immer wieder irritiert, auch über das Vorgehen, nicht? Es ist doch eine Verschleierung der Absicht, nicht? Das ist ganz ein klares Missionierungsprojekt und, ja, das sollte man auch dazu stehen.
Auch der christliche Theologe Hans-Peter Ernst kann wenig anfangen mit dieser Aktion. Er dreht die Sache um und hält den Initianten einen Spiegel vor.
Wie würden christliche Kreise reagieren, wenn sie hören würden, dass Muslime meinetwegen zur Weihnachtszeit oder zur Osterzeit besonders beten für Christen, in der Absicht, damit die endlich den Koran kennenlernen? Ich wäre gespannt, wie man darauf reagieren würde.
Hans-Peter Ernst findet aber, dass das Gebet alleine noch nichts Verwerfliches sei.
Grundsätzlich muss ich ja sagen, dass sie für Muslime beten. Da habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich mag zwar nicht, wenn man für spezielle Volksgruppen betet. Aber wenn man das will, beten heißt ja jemandem etwas Gutes auch wünschen, dann kann man nicht dagegen sein. Hingegen, wenn man gleich vorschreibt, was das Gebet zu erreichen hat, dann hat es eine ganz andere Absicht. Und das stellt dann an die christliche Seite die Frage, wie ernst nehmen Sie eigentlich die Botschaft Jesu Christi? Wenn ich das Evangelium lese, lese ich nicht, dass Jesus die Menschen davon überzeugt hat, dass das Judentum nicht das Richtige wäre. Jesus lebt ja aus dem Judentum heraus. Was er gemacht hat, ist, er hat niemanden überzeugt. Also in dem Sinne, dass er sagt, hoffentlich merken die das endlich. Sondern wenn schon, dann heißt es, in einer Art für andere da zu sein und sie in dem, was sie sind, ernst nehmen.
Die Muslimin Rifaat Lenzin ist grundsätzlich skeptisch gegenüber Christen, die explizit nur für Muslime beten.
Ich sehe nicht ganz ein, wieso Christen dann für Muslime beten, nicht? Also, es wird ja dann bei diesem Vorhaben ja auch verwiesen auf die Probleme, die es im Moment gibt, die soziale Unrast, die politische. Also, es gibt viele Probleme in der islamischen Welt, nur die gibt es nicht nur in der islamischen Welt, nicht? Und wenn man beten will dafür, dass es besser geht, dass die Leute genügend zu essen haben, dann nachher sind das nicht nur die Muslime, nicht? Das gibt auch genügend Christen, die davon nicht profitieren. Wenn man das so öffnet, nicht, und sagt, wir beten, dass es den Leuten besser geht, ein bisschen banal gesagt, nicht, dann habe ich nichts dagegen.
Mit einer solchen Offenheit müsse der interreligiöse Dialog angegangen werden, nicht mit missionarischem Eifer.
Also ich glaube, man muss einfach von der Gleichwertigkeit grundsätzlich ausgehen, sonst geht das nicht. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich grundsätzlich mal Recht habe, nicht? Für mich ganz persönlich mag das stimmen, nicht? Aber wenn ich davon ausgehe, dass meine Religion einfach grundsätzlich die richtige ist und alle anderen falsch sind, dann gibt es keinen Dialog, nicht? Dann gibt es eben nur ein Überzeugen von der Richtigkeit meiner Anschauung, nicht? Was ich machen kann, ich kann probieren, dem anderen zu erklären, wieso ich das, was ich für richtig halte, die Argumente zu liefern, aber dass er vielleicht eben so mein Denken besser versteht, nicht? Aber nicht, damit er so wird, wie ich bin, nicht?
Aus einem solchen Dialog ergeben sich keine neuen Mitglieder. Aber es bringe die Beteiligten selbst weiter, findet Hans-Peter Ernst.
Dialog gibt es nur dort, wo man bereit ist, die eigenen Positionen in Frage stellen zu lassen. Also, ich werde herausgefordert. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, eine Religion, auch ein Glaube, muss ich jetzt sagen, ist nicht per se einfach gut, sondern jeder Glaube, jede Religion hat ihre blinden Flecken und ist ambivalent. Das heißt, sie kann zum Guten oder zum Schlechten gereichen. Und die Auseinandersetzung im Dialog weist eben auch auf Felder hin, die auf blinde Flecken, wo es gut ist, dass jemand ander mich darauf anspricht.
So könnte es gute Beziehungen geben zwischen Christen und Muslimen, die beide Religionsgemeinschaften weiterbringen, gerade auch während des Ramadans. Einfach ohne jeglichen Missionserfolg.
Antonia Moser hat mit Rifaat Lenzin und Hans-Peter Ernst vom Zürcher Lehrhaus gesprochen. Der Vatikanstaat passt sein Strafrecht an internationale Normen an. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
Geldwäsche, Korruption und Gewalt gegen Minderjährige werden künftig im Vatikanstaat härter bestraft. So gelten etwa Gewalt gegen Kinder sowie Produktion und Besitz von Kinderpornografie neu als Straftatbestände. Als Reaktion auf die Fatileaks-Affäre gilt im neuen Strafrecht auch die Verbreitung von vertraulichen Dokumenten als Delikt. Zudem schafft der Vatikanstaat die lebenslange Haftstrafe ab. Das höchste Strafmaß beträgt künftig 35 Jahre Gefängnis. Die Reform sei notwendig geworden, weil der Kirchenstaat in den vergangenen Jahren zahlreichen internationalen Abkommen beigetreten sei, sagte der Vorsitzende des Vatikanischen Gerichtshofs Giuseppe Della Torre. Die anglikanische Kirche von England bringt das Thema Bischöfinnen zurück auf die Agenda. Die Generalsynode der Kirche von England will 2015 darüber abstimmen. Bereits 2016 könnten dann erste Bischöfinnen eingesetzt werden. Die Frage der Bischofsweihe für Frauen spaltet den liberalen und den konservativen Kirchenflügel. In den anglikanischen Kirchen in den USA, in Kanada und Australien gibt es das Bischofsamt für Frauen bereits. Widerstand gegen Bischöfinnen kommt vor allem aus Afrika. Die Konferenz Europäischer Kirchen KEK verlagert ihren Hauptsitz von Genf nach Brüssel. Mit der Entscheidung, Brüssel zum Standort zu machen, will die KEK näher an die Europäische Union heranrücken. Der ökumenische Zusammenschluss war seit 1959 in Genf ansässig. Die Konferenz Europäischer Kirchen ist eine Vereinigung von 115 orthodoxen, anglikanischen, christkatholischen, lutherischen, reformierten und methodistischen Kirchen. Die römisch-katholische Kirche ist nicht Mitglied der KEK, arbeitet aber mit ihr über den Rat der Europäischen Bischofskonferenzen zusammen. Der Zürcher Pfarrverein fordert eine Frauenquote von 40% in Leitungspositionen der reformierten Landeskirche. Nur wenige Frauen hätten Führungsposten inne. So sitzt im siebenköpfigen Kirchenrat, der Exekutive, keine einzige Pfarrerin. Und bloß eine Frau stehe einer Abteilung in der Zentralverwaltung vor. Michel Müller, Kirchenratspräsident der reformierten Kirche des Kantons Zürich, lehnt eine Quote ab. Der Arbeitsmarkt für kirchliche Leitungspositionen sei zu klein, begründet er. Bei der Auswahl könne man nicht das Geschlecht als Kriterium festlegen, sondern müsse die geeignetste Person einstellen.